Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Abend. Es gehört zu den typischen Prozeduren, wenn sich Politiker für einen bestimmten Posten empfehlen wollen. Auf Werbetour gehen, gut Wetter machen und die eigenen Ideen und Positionen vorstellen. Ja, um dann am Ende Mehrheiten für sich zu gewinnen. Auf so einer Werbetour ist gerade Ursula von der Leyen in Brüssel. Ein Thema gleich. Außerdem, die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland hat heute ihren Bericht vorgestellt. Und in Berlin wurde auch gesprochen über eine erneute Zitterattacke bei Kanzlerin Angela Merkel während des Empfangs des finnischen Ministerpräsidenten. Allerdings, man müsse sich keine Sorgen machen, so Merkel.
Ich habe ja gesagt, dass ich dieses Ereignis verarbeiten muss und dass ich in diesem Prozess dabei bin. Und ich glaube, dass es so, wie es gekommen ist, eines Tages auch vergehen wird. Aber es ist noch nicht so weit und ansonsten bin ich ganz fest davon überzeugt, dass ich gut leistungsfähig bin.
Soweit Angela Merkel. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Ja, und dann blicken wir eben zunächst nach Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs hätten sie gerne an der Spitze der EU-Kommission. Doch auch das EU-Parlament muss so einer neuen Kommission und der Präsidentin noch zustimmen. Deshalb hat Ursula von der Leyen heute für sich und für ihre Politik geworben. Und sie ist gerade noch dabei bei einer Tour durch die einzelnen Fraktionen im Europaparlament. Peter Kapern, unser Korrespondent in Brüssel, der hat die Auftritte für uns verfolgt. Herr Kapern, hat von der Leyen denn schon durchblicken lassen, was sie als Kommissionspräsidentin vorhat?
Ja, in der Tat. Heute war der Tag, an dem sie erstmals Eckpfosten eingeschlagen hat für eine Kommission von der Leyen. Sie hat nach einem Gespräch, das sie geführt hat mit dem Parlamentspräsidenten und den Fraktionsvorsitzenden, das war unmittelbar bevor sie in die grüne Fraktion gegangen ist zu ihrer Anhörung, kurz mal Stopp gemacht vor einem Mikrofon und hat erstmals mit Journalisten gesprochen. Und dort hat sie ein paar Punkte genannt, die sie auf alle Fälle verfolgen will. Sie hat dem Parlament angeboten, beispielsweise alle Gesetzesinitiativen, die im Parlament mit absoluter Mehrheit beschlossen werden, auf den Tisch der Kommission zu legen, sozusagen der Kommission zu eigen zu machen, was einen enormen Einflusszugewinn für das Parlament bedeuten würde, das ja kein Initiativrecht hat im europäischen Rechtekanon. Und diese Regelung soll auch gelten bei der Frage, wie man das Spitzenkandidatenmodell so absichern kann, dass es bei der nächsten Wahl nicht wieder ausgehebelt werden kann. Sie hat Zusagen gemacht beim Thema Klimaschutz. Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden bis 2050. Es müssen die Ziele für 2030 erreicht werden und das dann notfalls auch unter Zuhilfenahme einer CO2-Steuer. Sie hat gesagt, in Europa müsse jeder von seiner Arbeit leben können und sie will deshalb einen Mindestlohn in jedem EU-Mitgliedsland. Und sie hat gesagt, sie will die EU stark in der Welt positionieren und das gelinge nur, wenn Europa innerhalb sehr geeint sei. Das waren also ihre ersten Eckpunkte, die sie hat durchblicken lassen, als sie auf dem Weg zu den Grünen war. Man sieht, Ursula von der Leyen versucht zu skizzieren, was von einer von ihr geführten Kommission zu erwarten wäre.
Und ganz bestimmt besonders aufmerksam werden die Parlamentarier sicherlich zuhören, wenn es eben auch um das Kräfteverhältnis, das zukünftige zwischen den Institutionen geht. Sie ist jetzt noch unterwegs, Sie haben es gesagt, bei den Grünen, wenn ich es richtig sehe, ist sie im Moment noch dort. Wie läuft dort die Anhörung?
Ja, das ist ja eine wirklich bemerkenswerte Veranstaltung, die seit einer guten Stunde läuft. Ich bin sehr überrascht über die Art und Weise, wie das abläuft. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass die Grünen entschieden haben, diese Anhörung öffentlich zu machen, indem sie gestreamt wird über das Internet. Es ist nicht nur so, dass die Grünen dort sozusagen in höchstem Detailgrad von ihr verlangen, sich zu bestimmten Gesetzesinitiativen zu bekennen in der Finanzpolitik, in der Agrarpolitik, in der Umweltschutzpolitik, sondern es ist vor allem der Tonfall, der mich überrascht. Es hat sehr häufig den Klang eines Tribunals, das klingt sehr anklagend, sehr aggressiv, um es mal deutlich zu sagen, wie da die Punkte, die die einzelnen Abgeordneten machen, formuliert werden. Und möglicherweise war das keine kluge Entscheidung von den Grünen, dies öffentlich abzuhalten. Man hat den Eindruck, es geht den Grünen im Grunde genommen im Moment darum, der Öffentlichkeit einen Beleg dafür zu liefern, warum sie geschlossen gegen Ursula von der Leyen stimmen werden.
Soweit die Anhörung heute. Noch mit Blick auf gestern und der Bitte um eine kurze Antwort. Da gab es ja einen Auftritt vor der EKR, der konservativen und Reformerfraktion. Der wirkt ja noch ein bisschen nach.
Ja, genau. Ein polnischer Abgeordneter der Fraktion hat heute getwittert, Ursula von der Leyen hätte in dieser Anhörung gesagt, sie wolle es mit dem Artikel 7 Rechtsstaatsverfahren gegen Polen nicht so genau nehmen, wie Franz Timmermans dies getan hat. Das ist etwas, was ihr jetzt natürlich bei dem Besuch in anderen Fraktionen vorgehalten wird. Wenn die Grünen Ursula von der Leyen nicht mitwählen, dann wird sie tatsächlich möglicherweise angewiesen sein auf Stimmen aus der EKR-Fraktion. Und wenn es dort einen Widerspruch geben sollte zu dem, was Sozialdemokraten oder Liberale in Sachen Rechtsstaatlichkeit akzeptieren könnten, dann hätte sie dort einen Fehler gemacht. Das ist ja heute beispielsweise bei den Sozialdemokraten mehrfach vorgehalten worden, als sie dort angehört worden ist.
Ursula von der Leyen auf Werbetour im Europaparlament, möglicherweise auf dem Weg zur neuen EU-Kommissionspräsidentin. Informationen von unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern, vielen Dank. Die Versorgungsdichte an Ärzten ist in Hamburg fast doppelt so hoch wie im benachbarten Niedersachsen. Die Steuereinnahmen der Kommunen in Sachsen-Anhalt, die sind ungleich geringer als in Hessen. Allein diese beiden Vergleiche, die machen deutlich, dass es riesige Unterschiede gibt zwischen den Regionen, zwischen den Bundesländern, aber auch zwischen Städten und ländlichen Gebieten. Und das gilt eben nicht nur für den Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland. Der Bund soll deshalb strukturschwache Regionen besser fördern, unabhängig von der geografischen Lage.
Mehr als 50 Karten zeigt der neue Deutschland-Atlas von Baulandpreisen zu Demografie, von Steuereinnahmen bis Beschäftigung, Kita oder Arztversorgung. Die meisten Karten zeigen, die Unterschiede sind groß und manche Gegenden sind regelrecht abgehängt. Vielfalt solle erhalten bleiben, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer, aber jeder solle da wohnen können, wo er wolle. Er, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Familienministerin Franziska Giffey sind sich einig, es bleibt viel zu tun. Was zu tun ist, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu fördern, hatte eigentlich eine Kommission aus Vertretern von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenvereinigungen erarbeiten sollen. 9 Monate lang hatten sie getagt, Arbeitsgruppen hatten unterschiedlich konkrete Zwischenergebnisse vorgelegt. Die gemeinsame Empfehlung aber blieb mangels Einigung aus. Und so waren es nur die 3 Minister, die Sicht des Bundes präsentierten. Von vornherein war dabei klar, gefördert werden soll nicht mehr nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedarf. Immer noch, so betonte die SPD-Politikerin Franziska Giffey, sei in vielen der Karten die frühere deutsch-deutsche Grenze erkennbar.
Dann ist eben immer noch auch aktuell diese Frage, wie gleichen wir die Unterschiede in Ost und West aus? Ja. Aber wie schaffen wir es eigentlich auch, dass wir berücksichtigen und sehen und unser Fördersystem daran ausrichten, dass wir eben auch im Westen des Landes strukturschwache Regionen haben, die Förderung und Unterstützung brauchen?
12 Punkte hat das Bundeskabinett auf Vorschlag der 3 Minister heute beschlossen. So soll sich die Wirtschaftsförderung, so betonte der Heimatminister Seehofer, in Zukunft auch an demografischen Faktoren orientieren. Es gelte:
Gebiete, bei denen große Bevölkerungsabwanderung stattgefunden hat oder stattfindet oder die in der Altersstruktur überaltert sind, eben mit einer besseren Wirtschaftsförderung zu bedenken, um Unternehmen auch anzureizen, dort zu investieren, wo wir es uns strukturpolitisch wünschen.
Die Förderung für Agrar- und Küstenschutz soll breiter ausgelegt werden. So soll etwa auch die Sanierung eines Dorfkerns möglich sein. Als Ministerin für den ländlichen Raum stellte die CDU-Politikerin Julia Klöckner den Plan vor,
finanzschwache Kommunen nicht mehr mit 65%, sondern mit bis zu 90% zu unterstützen. Das heißt nicht Gießkerne.
Eine Infrastrukturgesellschaft soll dafür sorgen, dass Mobilfunk auch da funktioniert, wo es für private Unternehmen nicht profitabel ist. Details bleiben offen. Im Streit bleibt der Umgang mit Altschulden, unter denen vor allem einzelne Kommunen im Westen leiden. Seehofer trat dem Eindruck entgegen, der Bund wolle hier nun einspringen, er sei bereit, in Verhandlungen zu treten. Bei allen 12 Punkten gehe es ohnehin um strukturelle Pläne, so Seehofer, nicht um Eurobeträge.
Wir haben entschieden, dass diese Querschnittsaufgabe von jedem Ressortminister innerhalb des Finanzrahmens umgesetzt wird, den der jährliche Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung ergeben.
Unter anderem das ist es, was die Grünen kritisieren.
Es gibt keine zusätzlichen Finanzmittel. Es gibt überhaupt keine Klarheit in den Programmen. Das Prinzip Gießkannenförderung ist nicht überwunden.
beklagte Britta Hasselmann, die außerdem darauf hinwies, dass viele der 12 Punkte ohnehin schon Regierungsprogramm seien und dass offenbar nicht alle Länder mitziehen. Tatsächlich warnte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor einer Umverteilung zu Lasten starker Regionen. Erst soll nun eine Staatssekretärsrunde die Pläne des Bundes ausarbeiten, dann wollen die Minister noch einmal mit Ländern und Kommunen verhandeln.
Und so soll dann am Ende mehr getan werden für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland, Gudula Geuter berichtete. Eine geeinte und starke AfD, die wünschen sich vor allem die Wahlkämpfer gerade in den drei ostdeutschen Bundesländern. Doch da sind auch die Hochburgen des rechtsnationalen Flügels der Partei. Und einige Mitglieder befürchten, dass die AfD durch einen zu starken Flügel ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten könnte und dadurch Wähler verschreckt. Mehr als 100 Parteimitglieder haben deshalb einen Brief unterzeichnet. Sie kritisieren vor allem das Auftreten von Thüringens Parteichef Björn Höcke. Kilian Pfeffer.
Machtkampf in der AfD mal wieder. 110 sogenannte gemäßigte Mitglieder haben einen Appell unterzeichnet. Für eine geeinte und starke AfD, wie der Aufruf heißt, und besonders gegen den thüringischen Landeschef Björn Höcke. Zitat: Die AfD ist und wird keine Björn-Höcke-Partei. Einer der Unterzeichner, der rheinland-pfälzische Landeschef Uwe Junge.
Wir kritisieren mit diesem Aufruf die Aussagen von Björn Höcke, den Führerkult, der da betrieben wird.
Was war passiert? Am Wochenende war der völkisch-nationalistische Flügel mit seinem Chef Björn Höcke zu seinem jährlichen Fest, dem Kyffhäuser-Treffen, zusammengekommen. Bei seiner Rede hatte Höcke den AfD-Bundesvorstand attackiert.
Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
Und angedeutet, er könne möglicherweise selbst für den Bundesvorstand kandidieren. Die Appellunterzeichner werfen ihm nun vor, er habe die innerparteiliche Solidarität verletzt und spaltende Kritik geäußert. Höcke hatte außerdem das Bayerische Landesschiedsgericht kritisiert. Das hatte nämlich geurteilt, der Flügel stehe in einem Konkurrenzverhältnis zur AfD. Jörg Meuthen und Alexander Gauland, die beiden Bundessprecher, haben den Appell zwar nicht unterzeichnet, aber ihre Unterstützung dafür signalisiert. Das Verhalten beim Kyffhäuser-Treffen ist aber nicht alles. Der stellvertretende Bundessprecher Kai Gottschalk findet:
Der Flügel überall da, wo er in dieser Konstellation in Erscheinung getreten ist, hat dafür eine Brandschneise, muss man fast schon sagen, hinterlassen.
In den Landesverbänden, in denen der Flügel nach der Macht greift, rumort es. In Nordrhein-Westfalen ist aktuell der gesamte Vorstand zurückgetreten, außer drei Flügelleuten. In Schleswig-Holstein wurde die Flügelfrau Doris von Sayn-Wittgenstein zur Landesvorsitzenden gewählt, obwohl gegen sie ein Parteiausschlussverfahren läuft, das der Bundesvorstand befürwortet. Heftige Kämpfe gibt es auch in Bayern. Was kann dieser Appell jetzt bewirken?
Na, es ist eine Botschaft, ja, es ist eine Botschaft. Sowas kann man und darf man nicht ignorieren,
sagt Uwe Junge. Kai Gottschalk geht noch weiter.
Der Flügel hat ein Führungsproblem, das muss er selbst separat für sich lösen.
Soll heißen, der Flügel soll sich einen neuen Chef wählen. Das ist allerdings wenig wahrscheinlich. Aufschlussreich ist auch bei diesem Appell, die Inhalte von Höcke und Flügel werden nicht kritisiert. Parteienforscher Oskar Niedermeyer urteilt aber:
Also ich glaube, die Gefahr einer Spaltung ist real.
Wohl nicht in den nächsten Wochen vor den Wahlen im Osten. Aber Ende des Jahres, wenn beim Parteitag ein neuer Vorstand gewählt wird. Manche in der Partei munkeln, man müsse ab jetzt die Kräfte für die Auseinandersetzung dort mobilisieren.
Der Beitrag von Kilian Pfeffer. Die Debatte um die Stickoxidbelastung in Städten ist längst ein Politikum. Ein Argument, das in der Diskussion oft angeführt wird, das lautet so: Es wird zu streng gemessen in Deutschland, in anderen Ländern seien die Messstellen ganz anders platziert. Doch dem widerspricht jetzt ein TÜV-Gutachten, wie Matthias von Lieben berichtet.
Gar von grünem Messwahnsinn hatten die Kritiker gesprochen. Das Gutachten vom TÜV Rheinland, das im Auftrag von Umweltministerin Svenja Schulze angefertigt und am Vormittag in Berlin vorgestellt wurde, setzt dieser Kritik nun Fakten entgegen. Man könne, so Peter Wilbrink, der Bereichsleiter Energie und Umwelt bei TÜV Rheinland, festhalten,
dass die Stationen, so wie sie in den Straßen heute stehen, richtig positioniert sind und die gemessenen Jahresmittelwerte die reale Situation in den Straßen auch widerspiegeln.
70 Messstellen in verkehrsreichen Gebieten hat Wilbrink mit seinen Kollegen und Kolleginnen insgesamt untersucht. Darunter alle, an denen 2017 oder 2018 der zulässige Jahresmittelwert der EU für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid, kurz NO2, von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten wurde. Das Ergebnis: 66 der 70 überprüften Messstellen entsprechen den EU-Kriterien. Drei weitere liefern nach Einschätzung des TÜV Rheinlands repräsentative Ergebnisse, obwohl die Standorte leicht von den EU-Vorschriften abweichen. Bei einer Station im Berliner Bezirk Neukölln wird es noch weitere Untersuchungen geben. Eine Eignung ist aber auch hier nicht ausgeschlossen. Überprüft wurde zum Beispiel, ob die EU-Vorgaben zur sogenannten kleinräumigen Ortsbestimmung eingehalten werden. Sprich zum Beispiel, ob die nächste vielbefahrene Kreuzung mindestens 25 Meter von der Messstation entfernt ist. Zu hohe NO2-Werte sind der Grund für Fahrverbote für ältere Diesel. Denn Dieselautos sind in Städten für einen großen Teil der Belastung verantwortlich. Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU hatte die Positionierung der Messstationen in Frage gestellt. Umweltministerin Svenja Schulze hatte sie stets verteidigt. Durch die neuen Ergebnisse sieht sie sich bestätigt.
All diese Befunde bestätigen meine Haltung. Sie entlarven die Nebelkerzen, die Ablenkungsmanöver als das, was sie wirklich waren. Eine unnötige Verunsicherung der Menschen. Und darüber ärgere ich mich wirklich, denn statt mit Messstellendebatten Zeit zu verplempern, hätte man schon viel früher für ein Sofortprogramm zur sauberen Luft und für technische Nachrüstungen für Diesel-PKWs sorgen müssen.
Vor rund zwei Wochen hatte bereits ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs die Position der Umweltministerin gestützt. Der EuGH hatte unter anderem entschieden, dass Messstellen in den Bereichen aufzustellen sind, in denen die Konzentration der Luftschadstoffe am höchsten ist. Und klargemacht, schon die Überschreitung der Grenzwerte an einzelnen Messstellen gilt als Verstoß gegen EU-Regeln. Die Deutsche Umwelthilfe hatte die bisherigen Dieselfahrverbote vor Gericht erzwungen. Im vergangenen Jahr wurden im Jahresmittel immer noch Grenzwertüberschreitungen in 57 deutschen Städten gemessen. Weitere Verfahren laufen daher etwa in Aachen, Köln oder Bonn. Auch Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, sieht sich durch das neue TÜV-Gutachten bestätigt, sagte in einer Stellungnahme allerdings auch: Ohne weitere Dieselfahrverbote in über 30 bis 40 Orten könne es nicht gelingen, die EU-Grenzwerte einzuhalten. Zugleich kritisierte er, dass in der Untersuchung ignoriert werde, dass Messstationen auch an Orten mit zu niedriger Belastung stehen könnten. Die Gesundheit der Menschen werde weiter gefährdet, sagte Ingrid Remmers, die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Und weiter: Die Trippelschritte des Verkehrsministers bei der Luftreinhaltung reichen bei weitem nicht aus.
Sie hören den Deutschlandfunk, 18.27 Uhr ist es. Im Prozess um die Ermordung der 14-jährigen Susanna aus Mainz ist heute das Urteil gesprochen worden. Der Angeklagte ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt worden. Außerdem stellten die Richter die besondere Schwere der Schuld fest. Über das heutige Urteil berichtet Sina Wende.
2,5 Stunden begründete der Richter das Urteil. Er sagte, Ali Bashar habe Susanna kaltblütig und bewusst ermordet. Seine Persönlichkeitsstörung sei für sein Verhalten verantwortlich. Er habe kein Mitgefühl, sei frauenverachtend und manipulativ. Alles, was er tue, sei kein normales Verhalten. Die Vergewaltigung sei geplant gewesen. Staatsanwältin Kolb-Schlotter begrüßte das Urteil.
Kein Urteil kann der Mutter das Kind wiedergeben. Aber das, was heute ausgeurteilt worden ist, das ist meines Erachtens das einzige richtige Urteil. Das ist Tat und Schuld angemessen und gibt die Sach- und Rechtslage vollkommen korrekt wieder.
Ali Bashar nahm das Urteil sehr gefasst auf. Er hörte regungslos seinem Übersetzer zu, nickte ab und zu und schaute die meiste Zeit in die Leere. Er sah blass aus, mitgenommen. Der Richter versuchte immer wieder, Blickkontakt mit ihm aufzunehmen. Nur sehr selten schaute er hoch. Zu Susannas Mutter, die ihm gegenüber saß, schaute er nie. Ihre Anwältin sagte dazu:
Beeindruckend war für uns alle auch am letzten Verhandlungstag diese Empathielosigkeit und Emotionslosigkeit des Angeklagten, der in der Besprechung, ob Revision eingelegt wird oder nicht, eher ein Lächeln auf dem Gesicht hatte als Betroffenheit über das, was er heute über sich, seine Persönlichkeit und seine Zukunft gehört hat. Das war einfach nur erschreckend.
Sie sei sehr froh, dass der schwere und kräftezehrende Prozess nun für ihre Mandantin vorbei sei. Dennoch würde es Susannas Mutter nicht von ihrem Leid erlösen. In dem Moment, als der Richter das Urteil ausgesprochen hatte, gab es im Zuschauerraum ein leichtes Aufatmen. Viele Angehörige und Freunde der Familie saßen heute dort. Susannas Mutter wurde von ihrem Lebensgefährten gestützt. Für sie war dieser Tag nur schwer zu ertragen. Sie weinte die ganze Zeit, atmete schwer. Aber sie sagte, sie sei auch froh über dieses Urteil.
Einerseits bin ich dankbar, dass das Urteil so ausgefallen ist, dass er keinem Mädchen, keinem Mensch mehr was du antun kann. Aber auf der anderen Seite bringt mir das meine Tochter auch nicht zurück.
Mit dem heutigen Tag endet der für die Familie sehr belastende Prozess. Wann Ali Bashar seine Strafe abgesessen haben wird, ist noch offen. Frühestens in 15 Jahren kann eine vorzeitige Haftentlassung geprüft werden.
Sina Wende berichtete über den Prozess in Wiesbaden. Regierungen sind darauf angewiesen, dass sie von ihren Botschaftsmitarbeitern in aller Welt möglichst gut informiert werden über die aktuelle Lage und die genauen Umstände im Einsatzland, aber auch mit Einschätzungen versorgt werden, auch wenn die mal nicht so diplomatisch klingen. Blöd nur, wenn solche vertraulichen Dossiers dann öffentlich werden, so wie jetzt beim britischen Botschafter in den USA. Der hatte in einem Vermerk Donald Trump als unsicher und inkompetent beschrieben. Trump nannte den Botschafter daraufhin einen aufgeblasenen Depp. Über die Beziehungsprobleme in der Special Relationship Imke Köhler.
Die Amtszeit von Theresa May als Premierministerin dauert nur noch 2 Wochen. Wahrscheinlich wird sie dem US-Präsidenten nie wieder über den Weg laufen. Insofern war mit Spannung erwartet worden, ob sie heute klare Worte zu Trumps Angriffen gegen sie und den britischen Botschafter in Washington, Kim Darroch, finden würde. Aber dazu kein Wort. Bei der wöchentlichen Fragestunde im Unterhaus ging May nur mit Bedauern auf den Rücktritt des Botschafters ein und wurde dann grundsätzlich.
Good government depends on public servants.
Gute Regierungsarbeit ist von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst abhängig, die freimütig Auskunft geben. Ich will, dass alle unsere Mitarbeiter das Vertrauen haben, dass sie das tun können. Und ich hoffe, dass das Parlament über die Bedeutung unserer Werte und Prinzipien nachdenkt, vor allem, wenn diese unter Druck geraten.
Particularly when they are under pressure.
Kim Darroch hat inzwischen schriftlich erklärt, dass es für ihn unter den gegebenen Umständen nicht mehr möglich sei, seine Arbeit zu tun. Trump hatte Derek gestern einen bekloppten Botschafter und aufgeblasenen Blödmann genannt, den Großbritannien den Vereinigten Staaten untergeschoben habe. Zudem schloss Trump ihn von Terminen aus. Wer die vertraulichen Berichte des Botschafters durchgestochen und damit die diplomatische Krise zwischen Großbritannien und den USA ausgelöst hat, ist unklar. Derek hatte die Trump-Regierung in seinen Berichten unter anderem als unfähig und unberechenbar bezeichnet. Für neuen Wirbel sorgt nun die Haltung von Boris Johnson in dieser Angelegenheit. Bei der TV-Debatte gestern Abend zwischen Johnson und Jeremy Hunt, die beide um die Nachfolge von Theresa May in 10 Downing Street kämpfen, hatte Johnson eine direkte Unterstützung von Derek vermieden. Während Hunt trotz der Trump-Kritik an Derek festhalten würde, bis der Ende des Jahres in den Ruhestand geht, drückte sich Johnson um eine klare Ansage.
I will keep him until he's due to retire. Okay. And I think we'd like to know if you would.
Well, I'm not going to be so presumptuous as to.
Thank you. Dass Johnson sich nicht festlegt und dem britischen Botschafter nicht den Rücken stärkt, sorgt auch bei den Konservativen für Empörung, wie der Abgeordnete Alan Duncan deutlich macht.
What I do know is that Boris Johnson.
Was ich weiß, ist, dass Boris Johnson, ein ehemaliger Außenminister der Premierminister werden will, unseren Top-Diplomaten vor den Bus gestoßen hat. Und es gibt viele Leute hier im Unterhaus, die sehr, sehr wütend sind und finden, dass Johnson damit enorm an Respekt verloren hat.
Johnson reagiert darauf wie üblich. Er lenkt von sich ab und zeigt auf andere. Und so verweist er nur einmal mehr darauf, dass es ein Unding sei, wenn vertrauliche Berichte veröffentlicht würden. Johnson bekommt nun noch einmal Gegenwind und sein Image noch ein paar Kratzer mehr. Aber dass ihm das noch den Weg an die Macht verbauen könnte, glaubt im Augenblick niemand.
Über den diplomatischen Streit zwischen den USA und Großbritannien, Imke Köhler. Das Thema Missbrauch beschäftigt die katholische Kirche mal wieder nach äußerst umstrittenen Aussagen eines Geistlichen. Das Bistum Münster hat jetzt auf den Eklat in einer seiner Pfarreien reagiert, Detlef Prugges.
Dem Priester wird nun jeglicher Dienst in der Kirche verboten. Er dürfe keine Gottesdienste mehr feiern, die Beichte nicht mehr abnehmen oder sonst wie seelsorgerisch tätig werden. Außerdem würden dem Priester die Bezüge gekürzt. Das hat der Bischof von Münster, Felix Genn, heute entschieden und bekannt gegeben. Genn ergänzte, er stehe fassungslos dem gegenüber, er frage sich, ob der Pfarrer überhaupt nichts begriffen habe. Ende Juni hatte der 79-jährige Priester in einer Sonntagspredigt in der Heilig-Geist-Kirche in Münster Vergebung gefordert für Pfarrer, die Kinder sexuell missbraucht haben. Das hatte zu lautstarken Protesten unter den Gottesdienstbesuchern geführt. Der emeritierte Priester hatte sich danach auch im WDR-Fernsehen geäußert. In einem Interview warf der 79-Jährige die Frage auf, warum missbrauchte Kinder immer wieder zu ihren Tätern zurückgekehrt seien. Aus Sicht der Kinder sei der Missbrauch vielleicht gar nicht so tragisch gewesen, folgerte der Pfarrer. Nach dieser öffentlichen Äußerung fühlte sich das Bistum Münster nun gezwungen zu handeln.
Informationen von Detlef Proges. Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld, wir sind gleich persönlich für Sie da. Ich tippe mal der meistgesprochene Satz am Telefon, zumindest wenn man eine Kundenhotline anruft. Trotzdem nehmen viele Menschen langes Warten in Kauf, um telefonisch jemanden zu erreichen. Aber ein Anrecht darauf, das gibt es nicht. Der Europäische Gerichtshof hat heute entschieden, dass Online-Händler wie Amazon nicht zwingend per Telefon für ihre Kunden erreichbar sein müssen.
Verbraucher, die regelmäßig Waren im Internet bestellen, kennen die Situation. Irgendetwas ist bei der Bestellung schiefgelaufen oder man braucht dringend bestimmte Informationen. Dann sucht man nach einer Kontakttelefonnummer, findet aber auf die Schnelle keine. Ein Unding, meint der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Er hat Amazon verklagt, weil nach Ansicht der Verbraucherschützer der Internethändler seinen Informationspflichten nicht nachkomme. Eine Telefonnummer sei nur schwer zu finden, eine Faxnummer werde gar nicht angegeben. Den Kunden einen Rückrufservice oder einen Internetchat anzubieten, das sei zu wenig. Der Fall landete beim Bundesgerichtshof und weil es um europäisches Recht geht, legte der BGH den Fall und die damit verbundenen Rechtsfragen dem Europäischen Gerichtshof vor. Der EuGH hat nun entschieden, Online-Plattformen wie Amazon müssen telefonisch nicht zwingend erreichbar sein. Dies sei nach europäischem Recht nicht vorgeschrieben, so Hartmut Ost, Sprecher des Gerichtshofs in Luxemburg.
Eine Online-Plattform wie Amazon ist nicht verpflichtet, dem Verbraucher vor Vertragsschluss stets eine Telefonnummer zur Verfügung zu stellen. Für eine schnelle und effiziente Kontaktaufnahme kommen auch andere Kommunikationsmittel in Betracht, wie etwa ein elektronisches Kontaktformular, ein Internetchat oder ein Rückrufsystem.
Das heißt, ein Online-Händler muss schon dafür sorgen, dass Kunden die Möglichkeit haben, schnell mit ihm in Kontakt zu treten. Sie müssen auch sicherstellen, dass eine effiziente, also zuverlässige Kommunikation möglich ist. Aber wie der Händler das organisiert, das bleibt ihm überlassen. Er kann ein E-Mail-System bereitstellen oder Internetchats mit den Mitarbeitern der Firma oder telefonische Rückrufe anbieten. Wichtig ist, so steht es im Urteil, dass der Kunde relativ schnell und einfach erkennt, auf welchem Wege er mit dem Händler in Kontakt treten kann.
Amazon muss nicht zwingend telefonisch erreichbar sein, berichtete Klaus Hempel. Es war der nächste große Triumph für die Rekordweltmeisterinnen. Bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich hat das Team aus den USA den Titel verteidigt. Und heute werden sie bejubelt bei einer Konfetti-Parade in New York.
Frenetischer Jubel, tosende Fans und aus den Wolkenkratzern Manhattans regnet es Papierstreifen. Wir haben 4 Sterne auf unseren Shirts, singen die Fans und jubeln ihren Heldinnen zu. Auf dem Canyon of Heroes, dem Heldenweg durch die Hochhausschluchten von New York. Mit Fahnen und Fußballtrikots unter roten und blauen Sonnenschirmen. Megan Rapinoe und Co. in schwarzen Shirts auf großen Wagen zur Musik im Konfettiregen.
Well, they help, like, inspire us.
Sie inspirieren uns, damit wir bessere Spielerinnen werden, unsere Träume verfolgen und vielleicht eines Tages eine von ihnen werden.
In the future?
Inspiriert haben die Champions ihre Nation auch politisch. Neben ihrer Kritik an Präsident Trump hat Co-Kapitänin Rapinoe immer wieder die Ungleichheit der Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball ins Gespräch gebracht. Es geht nicht allein um die Löhne, es geht insgesamt darum, was in den Sport investiert wird. Rapinoe in einem Interview vor der Parade. Zum Kickoff überraschte dann New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo mit einer Ankündigung.
Equal pay for equal work.
Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Die Fußballerinnen verdienen jeden Dollar, den die männlichen Spieler auch bekommen haben. Wir solidarisieren uns mit ihnen. New York wird den Weg weisen. Noch im Lauf des Tages wollte Cuomo ein Gesetz zur gleichen Bezahlung von Frauen und Männern unterzeichnen. Es soll Schlupflöcher schließen, die es Chefs bislang ermöglichen, ihre Angestellten aufgrund ihres Geschlechts zu benachteiligen. Bei den jungen Fans kam das am Rande der Parade gut an. Gleichberechtigung ist ein Problem. Die Frauenmannschaft ist eine große Inspiration für uns. Sie sind großartig. Am Ende des Heldenwegs stand ein Empfang mit Bürgermeister de Blasio im Rathaus. Der Demokrat, der Präsident Trump im Wahlkampf herausfordern will, schmückte sich mit den Stars. Die hatten vorher klargemacht, dass sie zu Trump ins Weiße Haus nicht kommen würden. Vor der Parade hatte Rapino ihre Kritik am Präsidenten noch einmal wiederholt. Ihre Botschaft grenzt Menschen aus. Sie grenzen mich aus. Sie grenzen Menschen aus, die wie ich aussehen. Sie grenzen farbige Menschen aus. Sie grenzen Amerikaner aus, die sie vielleicht unterstützen, sagte die offen homosexuell lebende Co-Kapitänin des US-Teams, dem Sender CNN. Die Stimmung der Fans hob dieser Kampfgeist noch einmal an.
Antje Passenheim mit Eindrücken aus New York zum Ende dieser Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Sören Brinkmann. Tschüss.